Chefsache. Der Podcast für moderne Führung. Klar, menschlich, wirksam.
Herzlich willkommen zu Chefsache, dem Podcast für menschliche und wirksame Führung. Mein Name ist Markus und ich habe mir heute einen Gast eingeladen in den Podcast. Hier bin ich bei ihm gerade zu Gast. Lieber Erik Herford, Geschäftsführer von MyLine, schön, dass du dabei bist und ich starte direkt mal mit einer Frage rein. Du bist ja in die Geschäftsführung gegangen, du bist jünger als ich, das heißt, du bist ja erfahren in der Führung. Wann hast du denn gemerkt, dass du führen kannst?
Ja, das war eigentlich, glaube ich, so meiner vorherigen Laufbahn oder Tätigkeit meiner großen Fitnesskette in Köln. Da habe ich relativ früh schon gelernt, was es so für verschiedene Führungsstile gibt und habe eigentlich relativ genau beobachtet, was eigentlich ganz gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und habe mir das dann selbst angeeignet, habe dann später nochmal studiert und bin dann so ein bisschen auf dem Weg geblieben. Mhm. Und bis heute, so sagt zumindest der ein oder andere Mitarbeiter, nicht nur von mir, sondern auch hintenrum, scheint es ganz okay zu sein.
Genau, deswegen für euch als Hintergrund, warum wir heute zusammen sind. Du bist Geschäftsführung von MyLine. Wir haben uns dann auch kennengelernt, als du in die Geschäftsführung gekommen bist. Man muss sagen, wir verstehen uns auch sehr gut, auch sportlicher Natur mit allem, was dazugehört. Und da hatte ich natürlich Lust, mit dir eine Folge zu machen, weil du zwischendurch immer ein paar Sachen so gedroppt hast, wo ich denke, oh ja, klingt auch für mich spannend, da kann ich auch ein bisschen was lernen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast in der Fitnessbranche angefangen, hast verschiedene Führungsstile kennengelernt und hast dann auch mal studiert. Erläuter das mal ein bisschen, wenn du sagst, du hast verschiedene Führungsstile kennengelernt und dann sagt man, okay, im Endeffekt, ja, Führung ist gar nichts für mich, oder sagst du, doch, da sehe ich mich auch.
Ja, also grundsätzlich, das Schöne war, die Fitnesskette in Köln, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe, Flex Fitness, die Fitnesspolizei, war zu dem Zeitpunkt 2010, wo ich angefangen habe, kann man schon sagen, so eine Startup-Atmosphäre. Mhm. Und für mich auch retrospektiv und das ja aus vielen Netzwerkgesprächen bestätigt sich, dass in so einem Umfeld zu lernen, wenn man denn so eine Startup-Phase übersteht, ist eigentlich super wertvoll. Ja. Und genau das meine ich halt damit. Es ist ja so, Unternehmer sind ja nicht gleich geborene Führungskräfte. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich somit das größte Learning, ohne da jetzt jemanden mit anzusprechen. Ich glaube, es ist immer im Unternehmertum eine Sache, Learning by doing, du hast eine Version und dann am Ende des Tages wird das größer und größer und du kommst zu dem Punkt, wo du merkst, okay, du brauchst irgendwelche Menschen, damit das überhaupt wachsen kann. Ja. Was ja ein gutes Zeichen ist, weil das bedeutet, das Unternehmen funktioniert. Aber die Frage, die sich dann stellt, und das ist natürlich sehr stark auf Persönlichkeitsebene, wie gehe ich denn damit um? Mhm. Meine eigene Vision, meine eigenen Ansprüche jetzt in Mitarbeitende, die andere Lebenslagen haben, andere Lebenssituationen haben, andere Skills haben, wie kriege ich das übertragen? Und das war halt eine super spannende Reise jetzt über 12 Jahre, wo ich da war, vom Startup zu einem ja erfolgreichen mittelständigen Unternehmen, was dann auch erfolgreich verkauft worden ist am Ende, mit über 170 Mitarbeitenden im Peak. Mhm. Das war schon eine spannende Reise und da lernt man natürlich eigentlich fast jeden Tag was über Führung.
Ja, ich glaube, das Spannende, was du ja auch gerade sagst, im Unternehmertum ist Learning by Doing, das ist einfach so, also wir machen ja Erfahrungen en masse, das ist ja krass, ja. Du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer und jeden Tag ist immer was Neues dabei, egal ob rechtlich, mit allem drum und dran. Führung ist ja auf der einen Seite ähnlich Learning by Doing, auf der anderen Seite sage ich ja immer, ja, aber das ist auch ganz schön gefährlich, weil natürlich, wir haben jetzt nicht irgendwie Produktionsmaterial und wo wir sagen, alles klar, jetzt stelle ich mich mal eine Maschine und wenn es nicht funktioniert, habe ich halt Ausschussware. Und Ausschussware ist halt bei uns der Faktor Mensch. Das wäre ja irgendwie auch schade.
Absolut,
ja. Wie gehst du damit um?
Ja, also ich glaube, die Frage ist immer, wie interpretierst du deinen eigenen Führungsstil und hast du überhaupt eine Ahnung, was dein Führungsstil sein will und hast du dir die Frage gestellt, genau, wie möchte ich eigentlich mit Menschen umgehen, was ist eigentlich meine Unternehmensphilosophie, was ist meine Kultur? Mhm. Ich brauche natürlich Leitlinien dafür, weil am Ende des Tages ist es schon aus meiner Sicht eine KPI für uns als Unternehmer, wenn du eine hohe Beschäftigungsfluktuation hast, da ist nicht der Markt dran schuld. Mhm. Also das kann sein, dass in gewissen Bereichen und Positionen man eine höhere Wechselquote hat als in, ja, ich sag mal Senior-Positionen oder in größeren, das steht außer Frage, aber trotzdem ist es so, dass das für mich eine KPI ist, je länger ich auch Menschen hier beschäftigen kann, junge Menschen, die langfristig dabei sind, die motiviert sind, desto besser scheint es zu funktionieren, die zu integrieren und vor allen Dingen auch ein Setup zu schaffen, wo die wachsen können.
Mhm. Wie hat sich da dein Mindset über die Jahre hinweg entwickelt? Also gibt es Dinge, die du früher anders gesehen hast, als du sie jetzt siehst? Vor allen Dingen auch vielleicht im Hintergrund, dass du jetzt auch Geschäftsführung bist?
Ja, also ich bin auch in einer Unternehmerfamilie groß geworden und da habe ich natürlich eher, ich sag mal, nicht modernere Führungsstile kennengelernt. Ne? Mhm. Also ich glaube, so mit in den Jahren, wo meine Großeltern aufgewachsen sind, wo die Unternehmer waren, in den 40er, 50er, 60er Jahren, das habe ich dann ja alles in den 90ern dann irgendwann noch mitbekommen, wo die noch so kurz vorm Ausscheiden im Unternehmen war. Da gab es jetzt nichts irgendwie mit Servant Leadership oder irgendwelchen modernen Führungswegen. Da gab es einen autoritären Führungsstil, der wurde auch sehr deutlich und klar gelebt. Mhm. Und ich habe einfach die Gesellschaft und Menschen schon immer gut beobachtet. Und ich glaube, und das merkt man auch eben, dass die Menschheit und die Gesellschaft heute so unter so einem Rahmen nicht mehr funktioniert, gerade wie wir es jetzt in Europa und gerade auch in Deutschland geschafft haben, ein anderes Setup aufzubauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Was ich gut finde an der Stelle, um es auch mal ganz klar zu sagen, hat sich das dahingehend verändert, dass die Perspektive nicht in erster Linie nur ist, was können die Arbeitnehmer dem Arbeitgeber geben, sondern wie kann ich eigentlich ein Setup, ein Unternehmen, eine Kultur aufbauen, wo auch Menschen gerne arbeiten und wo die auch lange gut und erfolgreich produktiv sind. Und das war eigentlich für mich ein Gamechanger, was sich bisher für mich eigentlich bewahrheitet, weil man merkt einfach, die Produktivität steigt auch mit dem Wohlbefinden und der Perspektive.
Hast du da klare Beispiele, wo du sagst, okay, das hast du früher nicht so gesehen oder das hast du früher nicht so erlebt und du lebst es ja jetzt bewusst für dich, weil man kriegt es ja mit bei dir, Teamstimmung und so, das ist natürlich extrem gut. Du bist jemand, der sehr viel Verantwortung auch gibt. Man sieht, dein Team ist im Vordergrund, du hältst dich manchmal auch im Hintergrund. Was sind so Mechanismen oder klare Beispiele, wo du sagst, okay, das ist für dich diese Modernität?
Also Wachstum für mich kann nicht über eine Person gestaltet werden. Mhm. Das ist eigentlich so das größte Learning. Ich bin früher auch jemand gewesen, der gerne alles selbst gemacht hat, bis zu einem gewissen Punkt, bis ich irgendwann mal auf die harte Tour von erfahrenen Managern auch mal verbale Backpfeifen bekomme, die gesagt haben, Junge, das kannst du natürlich machen, nur beschwer dich halt nicht, wenn das Unternehmen nicht skaliert, weil deine Energie, deine Zeit, deine Ressource ist nicht skalierbar. Was aber skalierbar ist, sind die Ressourcen, die erweiterbar sind. Und das ist in dem Fall Menschen, die halt eben auch mit deinem Mindset denken, mit deiner Kultur denken. Und das war wirklich so ein mind-blowing Moment für mich, weil ich gemerkt habe, okay, die Bereitschaft, die ich dann aber mitbringen muss, ist erstmal, wenn jedes Problem auftritt, nicht selbst zu lösen, sondern eben zuzulassen und Menschen bei der Lösungsfindung zu helfen und nicht die Aufgabe zu übernehmen. Was ja völlig logisch ist, weil wenn man immer die Aufgabe übernimmt, wird der Mensch niemals selbst diese Lösung erarbeiten. Und der bekommt auch nicht mehr Selbstbewusstsein oder mehr Verbindung zum Unternehmen. Und als ich gemerkt habe, naja, klar passieren dann auch Fehler. Aber wenn man dann eben gewisse KPIs kontrolliert, sich die Zahlen anguckt, merkt man, okay, aber eigentlich wachsen wir ja trotzdem, obwohl eigentlich mehr Fehler passieren. Und das ist eigentlich so ein spannender Faktor. Eigentlich ist für mich jetzt so ein Marker, wenn ich merke, es werden viele Fehler gemacht, ist eigentlich gut.
Ja. Gibt ja auch spannende Cases, wo man auch sieht, okay, dass man zwei Unternehmen sozusagen verglichen hat. Ich glaube, das war auch im asiatischen Raum, wo es dann gesagt hat, okay, das eine Unternehmen hat eine extrem geringe Fehlerquote, das andere Unternehmen hat eine extrem hohe Fehlerquote. Jetzt würde natürlich jeder von außen sagen, alles klar, das mit den Fehlern, das ist das schlechtere Unternehmen. War aber genau das Gegenteil, weil eben die Wachstumskurve oder das Potenzial so groß ist. Und ich fand das immer spannend, deswegen auch die Frage an dich, weil ich lebe es auch so und bei mir war es zum Beispiel einfacher Case, Mitarbeiter kommt, hat eine Frage, Kunde ist am Telefon. So. Und dann frage ich zurück, okay, wie würdest du denn entscheiden? Und dann sagt er, okay, weiß ich nicht. Dann hat man mir das am Anfang als Führungsschwäche ausgelegt, weil ich nicht entscheidungsfreudig wäre oder nicht knallharte Ansagen treffen kann und die Mitarbeiter das anders gewohnt waren. Wie ist das bei dir und wie nehmen das deine Leute auf?
Also ich glaube, Führungsschwäche würde ich jetzt einfach mal sagen, musst du die Kollegen fragen. Hat mir jetzt noch keiner unterstellt. Ich glaube, es ist immer eine Art und Weise, wie man das macht und wie das bewertet wird. Es muss ein Frame geben und den muss ich auch klar geben. Also ich muss einen Rahmen haben für jede Position. In diesem Frame ist deine Verantwortung und meine Erwartung an dich, und das ist wieder eine Form von Führung, meine Erwartungshaltung klar zu positionieren, ist, dass du in diesem Frame selbst entscheidest. Und das heißt aber auch nur in diesem Frame. Und wenn eben über diesen Frame hinaus Sachen entschieden werden müssen, dann wird das immer in Richtung nach oben entschieden und dann werde ich das natürlich am Ende auch machen. Nur um Geschwindigkeit zu kriegen, müssen halt diese Erwartungshaltung an den Menschen super klar sein und so klar wie möglich auch der Spielraum, wo man sagt, ich möchte bitte, dass du diese Punkte selbst entscheidest. Auch wenn es Dinge sind, wo du sagst, da bin ich mir unsicher, lass uns drüber sprechen, wie du da drin sicherer wirst. Mhm. Aber die Lösung ist nicht, jedes Mal, wenn das kommt, rennst du in mein Büro und fragst mich, was soll ich tun? Mhm. Sondern wir können das einmal besprechen, wir können Lösungen dafür entwerfen und dann geht's los.
Das ist ja wirklich eine Art von Kultur und du bist ja damit Kulturgeber. Und viele Führungskräfte wollen ja unentbehrlich sein, hat natürlich auch was mit Ego zu tun.
Ja.
Wie war das für dich? Du hast ja auch gesagt, das war für dich irgendwo eine Wachstumskurve. Mhm. Und wie kriegst du es auch bei den Leuten rein? Weil sicherlich, du hast ein Geschäft ja übernommen und die werden auch Dinge anders gewohnt gewesen sein.
Ja, ich glaube, das ist dann wieder Führungskompetenz. Wir machen Workshops, wir machen sogenannte Leadership-Workshops, wo ich die Führungskräfte ausbilde, monatlich. Da wird dran gearbeitet, eben nicht nur Aufgaben zu übertragen, sondern auch selbst Lösungsfinder zu werden und eben auch Selbstkompetenz, Selbstwirksamkeit sich zu erarbeiten. Und das verstehe ich als Stück weit meine Aufgabe, damit dieses System so funktioniert, wie es halt ist. Weil wenn ich das aufhören würde, dieses Wissen, was ich mir beigebracht habe oder auch beigebracht bekommen habe, weiterzugeben, dann ist die Entwicklungskurve natürlich der Mitarbeiter auch irgendwann zu Ende. Mhm. Also das ist schon auch die Aufgabe zu sagen, ich will diese Kultur, die Wachstum schafft, auch wirklich in die Köpfe der Menschen hier kriegen. Mhm. Und das ist Energie, klar, da muss man sich hinterklemmen.
Jetzt merkt man ja, du bist da sehr energiereich, du bist, gibst natürlich auch Gas. Wir sind jetzt auch in einer Branche, die sehr nah beieinander ist. Ich sag mal, es kann ja auch hier mal passieren, dass wir mit einem Mitarbeiter aus Versehen in der Sauna sitzen oder sowas,
absolut,
was ja definitiv vorkommen kann.
Ja.
Wie ist es bei dir so, so der Faktor Distanz, Nähe zu deinen Mitarbeitern, wie lebst du das für dich?
Also ich mache mir ehrlicherweise ich möchte keine bewusste Distanz schaffen. Mhm. Ich glaube, es ist immer eine Rollendefinition. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Mitarbeitenden müssen dich einschätzen können. Das ist einer der wichtigsten Punkte, dass die genau wissen, und das, glaube ich, weiß jeder hier, da gibt es rote Linien, die werden nicht überschritten. Das ist das Thema Ehrlichkeit, das Thema Vertrauen. Und ich glaube, das hat dann auch jeder mal mitbekommen, wenn das überschritten worden ist, dass das nicht so cool ist. Und ich glaube, das hat jeder für sich abgespeichert. Und dementsprechend ist das eine relativ klare Linie für jeden, ohne dass ich das jeden Tag jemand auf die Nase binden muss. Der erste Punkt, den du gesagt hast, ist klar, das Ego hat man natürlich ein Stück weit als energetischer Mensch voranzugehen. Aber für mich muss ich nicht im Mittelpunkt stehen. Also ich finde es viel spannender, wenn die Sache und das Unternehmen im Mittelpunkt steht und wir alle gemeinsam dem Punkto Wachstum was unterordnen. Und das heißt eben auch in vielen Punkten einfach einzugestehen, da bin ich nicht der Experte, aber ich bin derjenige, der den Auftrag hat, den passenden Experten zu finden, der eben diese Hebel in Bewegung setzt. Mhm. So, ne? Und das ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft. Wer ist das dann?
Ja.
Vertraut man dem? Ne? Oder ist es jemand Externes? Kriegt der Geld? Das sind ja auch alles am Ende des Tages Entscheidungen.
Ja. Jetzt hast du ja krasse Erfahrungswerte auch in deinen jungen Jahren gemacht. Wo sagst du, okay, das war so führungstechnisch echt mal Bullshit aus deiner Sicht? Da hast du echt mal Mist gebaut und das würdest du heute definitiv anders machen. Vielleicht auch warum?
Ja, also grundsätzlich zu früh den Fehler bei Mitarbeitern gesucht, weil es ist immer andersrum. Also das ist auch nur mein Learning, was ich jedem mitgeben kann. Klar, wenn du jemanden einstellst, der wirklich nicht passt, auch dann ist es dein Fehler. Also wenn der nicht das Skillset hat, was der braucht, um diese Position zu erfüllen, hast du jemanden falschen eingestellt. Das ist das erste Thema. Wie gut habe ich meine Auswahl getroffen? Wie gut habe ich mich damit beschäftigt, ein passendes Jobprofil zu erstellen? Wie ist der Recruiting-Prozess gewesen? Wie sicher war ich mir eigentlich, dass es der Richtige ist? Und wenn es der Richtige war und der hat dann nicht performt, dann habe ich natürlich auch in jungen Jahren früher die Einstellung gehabt, ja, was soll denn das? Der hat doch alles, Job, Gehalt, Umfeld, alles, wie wir es besprochen haben, aber funktioniert nicht. Mhm. Dann ist der größte Fehler gewesen, glaube ich, bei ein, zwei Menschen, die wissen auch vielleicht, wenn sie zuhören, dass sie gemeint sind, weil wir haben ein gutes Verhältnis noch heutzutage, zu früh aufgegeben zu haben und sagen, okay, vielleicht passt es dann hier doch nicht in dem Setup, obwohl man sich eigentlich noch viel mehr hätte damit beschäftigen müssen.
So. Ist das so oftmals der Faktor, was ich dann mal höre, ja, die Mitarbeiter haben ein falsches Mindset? Weil das ist ja dann so gerne diese Ausrede, ne?
Ja, klar. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Mhm. Der Mitarbeiter muss auch ein passendes Mindset mitbringen. Klar. Die Frage ist halt, wenn es noch nicht 100% ausgereift ist, inwieweit kannst du dieses Mindset kreieren? Weil es ist natürlich auch die Frage, in welcher Position ist dein Unternehmen? Kannst du dir einfach schon Mindset-Maschinen einkaufen? Da sind wir im sechsstelligen Bereich, was so Jahresgehälter angeht. Oder musst du einfach Leute auch ein Stück weit entwickeln und musst dir das selbst bauen? Und dann heißt es eben auch, Mindset-Maschinen aufzubauen.
Ja.
Und da muss man eben selbst im Mittelpunkt stehen. denen in die Hände spucken. Und es bringt nichts, da zu sitzen und zu sagen, ach, die Leute machen alles nicht und ich habe es schon 100 Mal erklärt und es passiert nicht. Ja, man ist selbst dran schuld.
Ja, ich sehe das auch so. Also gerade so dieses, okay, tue ich denn alles dafür, dass meine Mitarbeiter auch erfolgreich sind? Und das fängt ja schon im Recruiting-Prozess an. Ist der Prozess nach Gefühl oder habe ich einen klaren Prozess? Und genauso auch, ich habe ja heute noch Unternehmer, Führungskräfte, dann frage ich, okay, wie ist denn dein Einarbeitungsprozess? Ja, die fangen halt an, ne? Und dann gucken wir mal.
So. Learning by doing.
Learning by doing. Also die große Gefahrenquelle, wo dann aber auch keine Regeln ordentlich etabliert sind, wo dann einfach alles frei ist, sozusagen. Und dann soll derjenige sich mal durchkämpfen. Und dann brauche ich mich ja nicht wundern, wenn er in der ersten Abbiegung schon die linke Seite nimmt, anstatt die rechte, wo ich eigentlich hin will. Aber wenn ich das eben nicht gebrieft habe, genau so, wie dann auch der Weg zurück ist, dann brauche ich mich halt auch nicht wundern. Mhm. Das ist ganz spannend. Wie gehst du denn damit um? Siehst du das generationstechnisch? Ich meine, das ist ja, diskutieren wir jedes Mal drüber. Ich habe da eine sehr, sehr klare Ansicht zu, aber deine interessiert mich ja auch zu, wenn wir schon über das Thema Mindset etc. sprechen.
Boah, also ich bin grundsätzlich ein absoluter Gegner von Pauschalisierung. Gerade wenn es um Menschen geht, ist es für mich eigentlich unmöglich, das zu pauschalisieren. Natürlich hat jede Gesellschaft am Ende des Tages so ihre eigenen Gepflogenheiten und natürlich kann jetzt eine Gesellschaft, die jetzt in unserer Generation, in meiner Generation, ich kann da für mich sprechen, in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen ist, nicht das gleiche Mindset haben wie Menschen, die nach dem Krieg ein Land aufgebaut haben. Allein die Erwartungshaltung danach zu fragen, ist in sich schon falsch. Ja. Weil woher soll dieses Mindset kommen? Das entsteht in solchen Ausnahmesituationen. Und ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass wir uns alle wünschen, dass wir wieder ein Land aufbauen. Das heißt,
ich hoffe nicht.
Ja, also das heißt, was ist die Erwartungshaltung und den Menschen das auf den Weg zu geben, eigene Ziele zu haben, ganzheitlicher Natur, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, Dinge voranzutreiben, erfüllt sein in seiner Tätigkeit. Das sind Dinge, die wir aber weitergeben können. Und da sollte man vielleicht bei vielen Punkten mal ansetzen. Ich glaube nämlich wenig, dass wir da in der Gesellschaft für was tun, weil die Bildungspolitik macht es nicht. Also die Leute werden nicht zu Mindset-Maschinen ausgebildet in der Schule, sondern eher zu gelangweilten Menschen, die nicht zu 100% dann eben so Persönlichkeitsentwicklungsschritte auch bestreiten. Das fehlt aus meiner Sicht. Und deswegen übernehme ich gerne diese Aufgabe, wenn Leute hier die Ausbildung anfangen. Das ist zwar dann für einige eine life-changing Experience dann, aber es gehört dazu, weil ein Stück weit, wenn man damit unzufrieden ist, wenn der ein oder andere nicht das passende Mindset hat, ist wieder die Frage, was kannst du tun, um das zu verändern?
Ja, und ich glaube, das ist ja auch der Kern der Persönlichkeitsentwicklung, ist natürlich immer so zu sagen, okay, derjenige muss ich selber finden. Also das ist ja auch das Schwerste im ganzen Leben, glaube ich, zu verstehen, wer man eigentlich ist. Aber da zumindest eine Reise vorzugeben oder zu helfen, dann sprechen wir am Ende ja über Energie und über Kraft.
Weil, total.
Nur wenn ich unzufrieden bin, dann bin ich halt auch schwach. Und im Endeffekt ist das jetzt nicht unbedingt, unter welchen Voraussetzungen bin ich aufgewachsen. Ich meine, dein junger Mitarbeiter Leo, der ist auch sofort gefragt, hey, kann ich dir ein Wasser bringen? Was brauchst du noch mit allem drum und dran? Also das ist jetzt nicht, dass der keinen Service kann, dass der keine Arbeit sieht. Und für mich ist so einer der Kernwerte bei mir immer, wenn jemand für mich arbeiten will, ich brauche Menschen, die Arbeit sehen. Ich liebe es, wenn Menschen Arbeit sehen. Ich hasse es, wenn Menschen keine Arbeit sehen. Und das ist so, egal wo ich bin, im Vereinsleben oder so, du siehst, wir kommen morgens auf den Platz, weil irgendwie ein Spiel ist. Und dann siehst du 5, die anfangen, die Anlage aufzubauen und das Clubhaus ready zu machen. Und 5, die stehen halt daneben. So, aber da kann ich dir keine Altersstruktur nennen. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Was ist so dein Kernwert, wo du sagst, das muss auf jeden Fall jemand mitbringen. Wenn er das nicht hat, kann er dir gestohlen bleiben, auch von Anfang an. Weil du sagst zwar, du willst eine Mindset-Maschine entwickeln, aber eine gewisse Grundvoraussetzung muss ja da sein.
Eigentlich nur eine Offenheit. Mhm. Mhm. Also wenn du offen dafür bist und du musst Ziele haben. Mhm. Also das ist mit einer meiner ersten Fragen übrigens in jedem Bewerbungsgespräch. Was hast denn du für Ziele? Mhm. Und das ist wirklich etwas, was ich schon in Anführungsstrichen so ein bisschen erschreckend analysiere. Da kommt herzlich wenig. Mhm. Also da haben wirklich wenig Menschen Ziele. Klar, vielleicht kommt dann mal was irgendwie auf diesen Job bezogen. Ja, ich möchte jetzt einen Job finden oder möchte mich umorientieren oder ich möchte vielleicht eine Gehaltsstufe klettern. Aber so wirklich diese Nachhaltigkeit, mittelfristig, langfristig, wohin soll es gehen? Das ist etwas, was ich auch meinen Leuten hier mitgebe. Und übrigens mal auch losgelöst von den Zielen hier, was die Unternehmenskultur angeht, auch für dich selbst. Also was, mach dir mal einen Weg vor, wo du hin willst, damit du nicht irgendwie blind durchs Leben läufst. Ja. Weil das ist auch wieder meine Erfahrung, dass das hilft und räumt auf und schafft Klarheit.
Mhm. Ja. So kann ja auch nur eine Zielverbindung entstehen. Ich habe immer oder gerne das Beispiel, wenn ich sage, ich war ja früher bei Lidl, und das ist ja so die Verbindung, wenn ich sage, okay, der Herr Schwarz, ich sag mal, Lidl lohnt sich, ne, weiß ja jeder, da ist Geld da. So, was ist dem sein Ziel? Dem sein Ziel ist, größter Lebensmittelkonzern und Händler der Welt zu werden. So, mein Ziel als Regionalverkaufsleiter war damals, ich wollte 3 Jahre eine geile Arbeit machen, damit ich mit einem guten Zeugnis rausgehe und darüber berichten kann später als Führungscoach und Trainer mit allem drum und dran und Unternehmer. Und dann habe ich aber eine Kassiererin und die sagt zu mir, okay, hey, Markus, weißt du was, ich will einfach nur meine Ruhe haben. So, und das kann ich aber doch alles miteinander verbinden. Das heißt, wenn die zu mir sagt, ich will meine Ruhe haben, dann muss was gegeben sein, die Filiale muss laufen. Ja. Ohne Konflikte, Kennzahlen müssen gut sein. So, was muss passieren, damit ich genau als RVL erfolgreich bin? Die Filialen müssen laufen. Und damit Herr Schwarz expandieren kann, müssen die Filialen laufen. Und somit, das ist, glaube ich, diese Kommunikation, dass jemand zumindest auch sagen kann, hey, mein Ziel ist, in 20 Jahren noch hier zu sein oder Kinder zu haben oder ein Haus zu haben. Ja. Aber ich glaube, diese Grobvorstellung ist natürlich nicht einfach bei einem 17-Jährigen. Ja. Außer der sagt, ja, ich will ein AMG haben und 15.000 Follower bei Instagram.
Wenn es das ist, ist ja in Ordnung.
Ja.
Weil ein AMG kostet auch Geld, es muss erwirtschaftet werden und du brauchst eine Idee, wie du da hinkommst. Ne? Aber am Ende des Tages können sich diese Ziele ja auch ändern. Mhm. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man jetzt einen 30-Jahres-Plan braucht, aber mal so ein Jahr wäre schon nicht schlecht. Mhm. Ne? Also wo soll es Ende nächsten Jahres hingehen? Aber gut, das kann man auch wieder in eine Gesellschaft reinbringen. Mhm. Und das wird sich auch ein Stück weit wieder ergeben, wenn wir diese Kulturen weiterleben im Unternehmertum, die Leute motivieren, und dann wird sich das auch wieder ergeben.
Mhm. Definitiv. Jetzt für alle Zuhörer aus der Fitnessbranche, du bist zielgetrieben anscheinend, sagst du ja damit auch. Was sind so deine Ziele mit MyLine und auch privat für dich? Wo willst du noch hin?
Also wir haben einen sehr starken Wachstumskurs bestritten in den letzten 2 Jahren. Das ist zum großen Teil wirklich Verdienst auch des Teams. Wir haben super viele Innovationen auf die Beine gestellt und haben wirklich eine starke Wachstumsrate. Natürlich ist das nicht das Ziel, was wir erreichen wollen. Wir haben jetzt vor 2 Jahren ein Visionsmeeting gemacht. Als ich hier neu angefangen habe, da haben wir das Kino gemietet hier in der Region. Mhm. Alle haben sich im Kinosessel Platz genommen und ich stand auf der Kinobühne und habe eine Vision bis 2030 vorgestellt.
Stark.
Und that's the mission. Mhm. Also das heißt, jedes Jahr aufs Neue die Schritte umsetzen, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen, und wir werden das erreichen. Und das heißt, das ist mein großes Ziel und die MyLine Agenda 2030 im beruflichen Kontext. Und im privaten Kontext gibt es verschiedene Topics, Familie, Vermögensaufbau, ne, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ist es schon sehr konkret aufgebaut.
Okay. Ja. Jetzt sprichst du ja aus dieser Unternehmersicht auch, was brichst du runter als Führungskraft? Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, toll, dass der da im Kino stand und vor der Bühne stand, ich bin hier Abteilungsleiter irgendwie bei der Sparkasse,
ja.
Ich werde jetzt kein Kino mieten für meine 6 Mitarbeiter, trotzdem, was ist für denjenigen übertragbar?
Also es war nicht so teuer, ehrlicherweise. Also ich weiß nicht, es hat vielleicht 500 Euro gekostet oder so. Netto. Ja, also mach's von mir aus woanders, aber meine Idee ist da ganz klar, wenn du willst, dass Menschen motiviert sind, dann lass die Frage zu, wofür?
Mhm.
Also diese Frage braucht aus meiner Sicht jede Unternehmung. Wofür machen wir das hier jeden Tag? Und ein konkretes Ziel, auf das hingearbeitet werden kann, mit runtergebrochenen Jahreszielen, sorgt dafür, dass man sich ein Zufriedenheitsgefühl abholen kann am Ende des Jahres. Weil wenn Menschen 40 bis 50 und teilweise auch hier die Jungs und Mädels 60 Stunden in der Woche Lebenszeit in ein Projekt stecken, dann muss sich das am Ende des Tages A lohnen und B muss es konkret damit verbunden sein, dass ich auch weiß, wofür und für was ich das tue, und vor allen Dingen muss es messbar gemacht werden. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr ein Unternehmensziel habt, wo ich mir sicher bin, dass jeder von euch das hat, macht eine Vision daraus konkret, und diese Vision wird Realität, indem man dann das runterbricht in einzelne Jahresschritte, damit die Menschen eben auch auf einen langen Weg eine Etappe dieses Unternehmen begleiten.
Merkst du, wenn du mit so einer Vision rausgehst, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte Menschen entwickeln, dass Menschen auch plötzlich für dich arbeiten wollen? Weil das ist so immer das, was ich, glaube ich, für mich als das größte Kompliment überhaupt sehe. Und ich habe gerade auch ein Bewerbungsverfahren am Laufen und es melden sich Menschen, die kenne ich schon seit Ewigkeiten.
Hey, Markus, hast du einen wieder Job für mich?
Das ist so krass, genau. Ja, so, ich weiß nicht, was du genau machst, aber ich beobachte dich immer. Merkst du das auch und wie kommt sowas?
Ja, also Culture, muss man nach außen tragen. Das tun wir auch. Da gibt es natürlich Tools, soziale Medien etc. Das hat natürlich auch alles einen Auftrag, eben zu zeigen, was für eine Kultur leben wir hier und natürlich auch Menschen anzuziehen, die ein Stück weit was erreichen wollen, eben auch Ziele zu haben. Das heißt, da ist auch wieder die Frage, was tut das Unternehmen dafür, sich nach außen zu präsentieren, dass Menschen sagen, ich will dahin. Und deswegen, ja, es gibt immer, ich sag mal, Fachkräftemangel in vielen Bereichen, das will ich überhaupt nicht leugnen. Trotzdem kann ich selbstbewusst sagen, ich habe in den letzten 2 Jahren jede Position besetzen können innerhalb von 3 bis 4 Monaten. Nicht immer erfolgreich, ja. Ich habe auch 1-2 Mal nochmal einen Change hergeleitet, aber jetzt mittlerweile sind die alle besetzt, die Positionen. Also es ist machbar und es melden sich eben auch dann die Leute, die sagen, ey, ich habe gesehen, was ihr Tolles macht, Team-Events, Live-Tour, was ihr für Veranstaltungen macht. Das ist ja voll der Vibe bei euch, habe ich letztens gehört im Gespräch. Ich wollte mal wissen, woher euer Vibe kommt. Ich sage, ja, kann ich dir sagen, es ist Unternehmenskultur, ist Vision. Und dann sind die Leute bereit, auf den Zug aufzuspringen. Und das braucht man halt.
Definitiv. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Fachkräftemangel. Ist ja so ein Buzzword, was da draußen herrscht. Ich gehe da irgendwie nicht so richtig mit, aber ich kriege es natürlich trotzdem mit. Weil die Frage kommt immer wieder, gerade auch bei mir in den Seminaren. Ja, ey, heutzutage kannst du den Mitarbeiter überhaupt noch klar ansprechen, klar anfassen, so nach dem Motto. Also kannst du so eine Kritik überhaupt äußern, weil die sind ja morgen krank. Und ich habe ja eh so eine schlechte Besetzung. Ich habe ja eh Fachkräftemangel. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich habe das für mich nur gelernt, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, Angst, einen Mitarbeiter zu verlieren, killt jede Führungskraft. Weil wenn du Angst hast, bist du nicht konsequent, dann bist du auch nicht klar und dann bist du aus meiner Sicht auch keine zentrale Figur, die eine Autorität darstellt. Das heißt, du musst bereit sein, gewisse Leitlinien, die du dir selbst zum Ziel gesetzt hast, auch zu verteidigen und auch durchzusetzen. Das bedeutet nicht, dass man jeden Tag micromanagementmäßig daneben sitzt und das dann macht, sondern eben, dass man mit den Leuten erstmal eine klare Erwartungshaltung definiert. Und wenn die erfüllt wird, dann muss das auch spürbar sein, dann muss das Klima geil sein, die Motivation muss da sein, Provision muss fließen. Aber wenn es nicht erfüllt wird, muss man durchziehen. Das heißt, man muss die Bereitschaft mitbringen, zu challengen, hinzusetzen. Das ist die Erwartungshaltung, die wird nicht erfüllt. Und dann muss der Kollege ein Statement abgeben oder die Kollegin. Und solche Gespräche, bei mir zum Beispiel gibt es so diese 3-Gespräche-Regel. Wenn wir zum selben Thema ein 3. Gespräch führen, war es das letzte. Und auch da muss natürlich immer die Frage mit einfließen, brauchst du was von mir, was ich dir noch nicht gegeben habe an Arbeitsmaterialien, Schulung, Motivation, damit du das Ziel erreichst? Weil es muss immer unterschieden werden, kann der Mitarbeiter nicht, also fehlt Skillset, oder will der nicht?
Genau.
Ja, und wenn er nicht will, dann ist das 3. Gespräch das letzte. Und wenn er nicht kann, muss ich mir soweit die Frage stellen, natürlich, wie es für mich betriebswirtschaftlich erlauben kann, was kann ich ihm noch geben an Hilfsmitteln und Skills, dass er es irgendwann selbst erreichen kann. Und diese Investition lohnt sich in den meisten Fällen. Aber aufgrund von, ich habe doch keinen anderen, jemanden mitzuschleifen, der das Klima negativ beeinflusst, der die Motivation runtertreibt. Weil ich finde, das ist immer so ein klares Bild, wenn man so einen Mitarbeiter mitnimmt, nehmen wir jetzt mal so eine Person, die jetzt nicht performt und die kommt damit durch und ist vielleicht im schlimmsten Fall noch irgendwie auf der Payroll relativ weit oben, die wird alles andere zerschießen, weil die Leute im Unternehmen werden sich daran orientieren, die werden diese Lethargie aufnehmen und dieses ganze Mindset wird nicht passen. Das heißt, da muss man die Bereitschaft sagen, okay, ich beiß lieber in den sauren Apfel und suche nochmal jemanden neuen und habe ein paar Monate, Wochen Pain, das irgendwie zu überbrücken. Sorg aber dafür, dass mein Klima gut bleibt.
Ja. Und das ist ja das Spannende, wenn Führungskräfte konfliktscheu sind, haben die in der Regel echt ein schlechtes Klima.
So.
Und eine schlechte Performance mit allem drum und dran.
Ja.
Das heißt so zusammenfassend, so wie du sagst, auf der einen Seite komplett berechenbar zu sein, hast du ja schon gesagt, ist für dich
Klarheit,
richtig. Die, die Leute müssen wissen, was ihnen droht, im positiven, im negativen Sinne, das mag ich ja. Auf der anderen Seite natürlich dieses konsequent zu sein. Das heißt, der Mitarbeiter weiß auch, was ihm droht und was ihm blüht. Aber auch zu sagen, alles klar, ich tue aber alles dafür, dass er es kann. So, genau. Das ist ja für mich immer der Punkt, so, wo ich sagen kann, okay, wenn ein Mitarbeiter rausfliegt und er ist überrascht, dann habe ich schlecht geführt.
Absolut, ja.
Ja. Und jetzt hast du trotzdem gesagt, auch natürlich eine Culture, Mindset, eine Vision aufzubauen. Jetzt komme ich aber trotzdem nochmal zu dieser Berechenbarkeit. Du hast mir mal eine Story erzählt, da hast du etwas eingefädelt, das war relativ unberechenbar. Das heißt,
spannend. Warum ging es da nochmal?
Das war, ihr hattet, glaube ich, Führungskräfte.
Ja.
Und ich will jetzt nicht sagen, die hast du ausgesetzt, aber irgendwie, ich fand die Story so spannend, weil dieses Thema, okay, jemanden mal zu challengen, jemanden mal ins kalte Wasser zu werfen, Teambuilding-Maßnahme, ich weiß nicht, was es genau war. Mhm. Klär uns mal auf, was du da gemacht hast, weil ich glaube, das ist richtig spannend. Ob das heute noch so erlaubt ist oder nicht, das weiß ich alles nicht. Kann jeder für sich selber einordnen.
Das hört sich jetzt krasser an, als
du sagst. Aber hol uns gerne mal ab, weil ich finde, glaube ich, sowas auch immer mal spannend. Ich habe extra mal eine Folge gemacht zu einem Thema Team-Events, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Und ich fand das, was du aber mir erzählt hast, extrem spannend.
Ja, also das war auch in meiner vorherigen Position, um das klar zu sagen. Mhm. Ich meine, wir hatten im Peak 15 Fitnessstudios, 170 Mitarbeitende im Peak, die für uns gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten auch eine klare Führungsriege, Management-Team. Dann gab es natürlich die einzelnen Clubleiter. Und da haben wir uns natürlich immer was überlegt, weil es auch da wieder darum ging, wie entwickelt man eigentlich, das hatten wir eben, das Thema Mindset-Maschinen, weil das macht den Unterschied im Alltag. Menschen, die eben bereit sind, über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch mal eine Extrameile zu gehen. Und die klare Antwort darauf war, natürlich muss man im Bereich von Erwartungshaltung, was den Job angeht, das will ich auch zu 100% unterstreichen, müssen die Menschen immer wissen, woran bin ich. Mhm. Aber um Mindset-Change und, ich sag's mal jetzt ein bisschen salopp, Abhärtung zu kreieren, was das Leben angeht, ne, was gewisse Ausnahmesituationen angeht, das schaffst du eben nicht. Das hatten wir eben auch beim Thema Gesellschaft in einem wohlbehüteten Umfeld, wo nichts passiert, sondern du musst die Leute schon aus ihrer Komfortzone bringen, weil dann schweißen nicht nur die Leute sich zusammen in so Teambuilding-Events, sondern eben auch, man schafft gemeinsam Dinge, wo man vorher nicht drüber nachgedacht hätte, dass man das schaffen würde. Und wir haben ein Management-Wochenende gemacht, gemeinsam mit den Clubleitern und waren da in der wunderschönen Eifel, haben da ein schönes Haus gemietet mit allem drum und dran, haben am Tag davor den Ruhrsee-Triathlon habe ich veranstaltet mit denen, da haben wir aber als Team gemeinsam, sind wir mit dem Kajak durch den Ruhrsee gefahren, war richtig geil, kann ich jedem empfehlen, wunderschön. Dann haben wir eine Mountainbike-Tour gemacht, dann noch um den Ruhrsee rum und sind dann noch gewandert, also haben uns sportlich betätigt. Sind dann eingekehrt in unser Haus, haben dann da einen Grillabend gemacht. Und es war ausgiebig, ne, wie man bei so Team-Events das am Ende dann auch mal locker laufen lässt. Mhm. Aber das lag halt daran, dass die meisten, also 80% der Anwesenden, nicht wusste, dass um 6.30 Uhr wir von dem Führungsteam an den Betten gestanden haben und haben jeden aus den Betten getrommelt. Haben dann die Menschen motiviert, nach draußen zu kommen. Und dann wurden die einfach mit den Augen verbunden in Teams eingeteilt. Die hatten nur ein Wegwerfhandy dabei und wurden dann von uns in die entlegensten Bereiche der Eifel, natürlich noch, wo annähernd Zivilisation war, gebracht in Fünferteams. Und die hatten dann den Tag Zeit, wie auch immer, in Vierer-, Fünferteams wieder zurück zum Haus zu finden, ohne Geld. Ohne alles. Und da sind die geilsten Geschichten entstanden. Mhm. Natürlich auch diese Phasen, die dann beschrieben worden sind. Die ersten 3 Stunden war es purer Hass uns gegenüber. Und dann irgendwann wurden Lösungen entwickelt. Es wurden Menschen auf dem Bauernhof angesprochen, wurden dann Eier eingetauscht. Die hatten so ein paar Tauschmittel mitbekommen. Dann wurde was gegessen zusammen, ein paar Kilometer auf dem Traktor mitgefahren, dann durch den Wald gelaufen. Also die sind alle wieder angekommen, heile, um das an der Stelle zu sagen. Und am Ende haben wirklich alle gesagt, das war halt etwas, was die sonst nicht so gemacht hätten. Ne? Und auch die Menschen untereinander, die sonst nicht so zusammengearbeitet haben, haben sich dann natürlich nochmal in Ausnahmesituationen kennengelernt. Klar. Und Ruhe zu bewahren, auch eine Gruppendynamik zu erstellen. Wer hat jetzt hier vielleicht das Sagen, auch in so einer Führungsgruppe, wer sagt, wo es lang geht. Und das war ein voller Erfolg. Mhm. Also klar gibt es Menschen, die dann sagen, ach du lieber Himmel, das ist mir alles zu anstrengend. Aber ist dann die Frage, ne, passt das zu deinem Unternehmen und zu der Position? Ne?
Genau. Also mega, finde ich richtig cool. Und deswegen, ich mag so Challenges, ich mag so verschiedene Herausforderungen. Vor allen Dingen natürlich auch in der eigenen Position, das Ganze auch mal zu beobachten. Finde ich auf jeden Fall grandios. Lass uns zum Abschluss noch über unsere Challenge sprechen.
Ja, gute Idee.
Die steht ja in knapp 3 Wochen steht es ja an.
Ist es soweit,
ja. Ja, ist es schon soweit. Das heißt, einfach nur für euch, liebe Zuhörer, wir haben das Projekt 2 Gipfel für kleine Helden einberufen. Der David Seidel von InBody ist noch dabei, du bist dabei. Hol unsere Hörer kurz ab, was wir vorhaben.
Ja, wir haben im letzten Jahr schon gemeinsam eine Challenge bestritten, sind zu dritt die Staffel im Ironman gelaufen, Zell am See, Kaprun. und haben Spenden gesammelt für einen guten Zweck. Im letzten Jahr für die Kinderkrebshilfe und in diesem Jahr machen wir nochmal einen Schritt weiter, so eine größere Challenge. Das machen wir gemeinsam mit Cancel Cancer. Das ist eine Stiftung, die sich dafür einsetzt, krebskranke Menschen zu unterstützen. Und wir sammeln wieder Spenden. Wir sind jetzt schon bei knapp 2000 Euro schon. Also jeder Euro zählt. Wir packen sicherlich den Link hier irgendwo in die Beschreibung. Und wir werden natürlich auch was dafür tun. Keine Sorge. Und man muss auch sagen, dieses Jahr was Waghalsiges. Wir werden in 3 aufeinanderfolgenden Tagen probieren, den Watzmann zu besteigen. Das ist der 2. höchste Berg in Deutschland. Dann fahren wir vom Watzmann zur Zugspitze. Das ist der höchste Berg in Deutschland mit dem Fahrrad. Und dann da nochmal hoch. Ja, ist schon waghalsig, muss man sagen. Aber es ist eine Challenge und es soll sich einsetzen für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen deutlich eingeschränkt sind. Und da wollen wir Spenden für sammeln und das haben wir schon getan und jeder Euro zählt.
Genau, und deswegen setzen wir auf euch. Und im Endeffekt kann ich nur sagen, du bist Vorbild für dein Team. Ich versuche natürlich für mein Team Vorbild zu sein. Wir übernehmen da Verantwortung. Du bist eine Mindset-Maschine und machst aus deinen Menschen Mindset-Maschinen. Deswegen großes Kompliment, wie du führst, wie du denkst. Spiegelt sich vieles wieder, was ich auch versuche zu propagieren. Und deswegen großartig, dass du hier warst. Das war Chefsache für heute. Erik, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Und in diesem Sinne, ihr hört von uns in der nächsten Folge. Erik, danke dir.
Dankeschön, bis dann.
Chefsache, der Podcast für moderne Führung, klar, menschlich, wirksam.